Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Folge 196 Nachholspiel mit der Driving Home for Christmas Ausgabe. Morgen ist Weihnachten, ihr seid wahrscheinlich auf dem Weg nach Hause oder ihr seid es schon. Eure drei Weihnachtsengel, ja. Mario, Olli und Hans, werden euch noch ein bisschen einstimmen in das frohe Fest. Und ich schau dich so an, Mario, du hast einen wirklich extrem schlechten Weihnachtspullover an.
Ja, ich habe gedacht, es ist der Tag vor Heiligabend, wenn wir jetzt schon aufzeichnen, ist doch klar. Dann hole ich meinen Weihnachtspulli raus. So oft im Jahr kann man ihn ja leider nicht anziehen.
Kannst du den irgendwo anstecken, dass er noch ein bisschen blinkt?
Habe ich auch gedacht, du kommst hier mit dem Weihnachtspulli daher. Lauf ich auf deine Wohnung zu, sehe, Hans steht im Fenster, macht das Licht an. Dann geht das Licht an und ich sehe, er hat nur ein Unterhemd an.
Richtig.
Ich bin sofort wieder nach Hause gefahren.
Ja, ich habe eben das Hemd gewechselt. Aber es wäre schön gewesen, wenn Fake-Weihnachtsbeleuchtung angemacht hätte.
Ja, hätte bloß noch gefehlt, dass die Weihnachtsmütze.
Olli ganz in Schwarz, aber du hast eben einen schönen Gag rausgehauen. Du sagtest, es wäre schön, wenn jemand Udo Fröhliche heißen würde.
Ja,
ne?
Udo Fröhliche. Das fände ich gut. Genau wie, ich weiß nicht, ob ihr vergangene Woche, ist schon jetzt ein paar Tage her, wir zeichnen ja ein bisschen vor Heiligabend noch auf. Wer steht mir die Show gesehen habt, da ging es um jemanden, der mit Vornamen Stefan heißt und der den Nachnamen seiner Frau angenommen hat, die mit Nachnamen Stefan hieß. Mhm. Und dann wurde er gefragt, warum er das gemacht hat, und er hat gesagt, weil er es lustig fand.
Ja.
Und Hazel Brugger, die ja eine der Kandidatinnen war, beziehungsweise eine der Teilnehmerinnen bei dieser Show, hat den ganzen Abend ihn nie mit Stefan angesprochen, sondern immer mit Stefan Stefan. Und das muss, also, ja, ich weiß nicht, ob man da mit Stotterer irgendwie diskriminiert, aber ich fand das sehr lustig. Stefan.
Es gibt auch diese
Udo Fröhliche.
Mit Last Christmas, oder wo halt einer so ähnlich wie Lars Christmas irgendwas heißt. Und dann gab es wohl einen, weiß ich nicht, aus Sri Lanka oder Indien, der einen Namen trägt, der wiederum danach gut passt, nämlich der hieß so ähnlich wie Gave You Mahat. Und dann kam das Meme eben mit Last Christmas und Gave You Mahat. Und das ist natürlich eine wunderbare Sache.
Ja.
Einmal im Jahr kann man über sowas auch lachen bei Nachholspiel.
Es würde sich jetzt eine Top 11 mit Weihnachtsnamen irgendwie anbieten, aber das kriegen wir jetzt auf die Schnelle nicht hin.
Wir sind ja hier der gläserne Podcast. Sagen wir jetzt eigentlich, oder ist das für uns heute das Staffelende eigentlich? Oder, weil wir haben ja noch ein bisschen was noch im
Petto. Nein, das ist schon das Ende.
Schon, oder?
Ja, weil man muss ehrlich sagen, das ist der 23.12. Danach sind wir schon kurz vor Silvester. Da haben wir noch was natürlich im Köcher sozusagen.
Wir haben noch was wir unter den Baum legen können.
Ja, kommt das noch. Schon, aber Original-Staffelfinale ist doch heute.
Genau.
Ja.
Danach kommen nur noch so ein, zwei Böller.
Ja. Wie
aus
immer.
Tschechien importiert.
Nach Silvester, ja.
Richtig.
Ob das auch Michael Reschke und Jonas Hector schön finden, wenn man sagt, wir legen euch unter den Baum?
Naja, aber nach Weihnachten legst du ja nichts mehr unter den Baum.
Nee, schießt ihn in All.
Du schießt ihn in die Luft höchstens.
Ja.
Genau.
Das schauen wir mal. Aber jetzt machen wir noch eine richtige Folge. Ich würde sagen, das nehmen wir, lassen wir uns nicht nehmen. Also,
ich habe mich sehr darauf gefreut.
Das ist schön, Ich eigentlich auch. Vor allem, als es dann in Richtung Vorbereitung ging, habe ich mir gedacht, eieiei, wer mir da alles über die Tastatur gelaufen ist. Also das war wirklich was. Ja, ich hoffe, wir haben heute ein bisschen Spaß, aber wir machen ja häufiger so, dass wir, wenn es eine Staffel zu Ende geht oder vor allem auch rund um Weihnachten, da machen wir ja mal ein bisschen was anderes, jetzt nicht so über ein Spiel sprechen, sondern so ein bisschen drumherum quatschen, und wenn euch was dazu einfällt, dann immer raus damit. Aber wir haben natürlich trotzdem ein Thema, das so die Überschrift...
Ist ein bisschen gefährlich, wenn man uns jetzt schon sagt, ihr dürft jede Ausfahrt nehmen.
Ja, wir haben jetzt circa eine Stunde Zeit, bis dahin ist mir wurscht, was passiert.
Okay.
Viel mehr geht nicht, ich muss dann los.
Du wärst ein toller Lehrer, du wärst ein toller Lehrer.
Ich muss noch Geschenke kaufen, ich muss dann gehen.
Wir machen Google Maps einfach aus und mal schauen, wo uns die Reise hinführt.
Na, also wir reden heute über, ja, ich habe es so genannt, mehr Goal als Keeper, die Torhüter mit den meisten Toren. Das ist die Überschrift, jetzt weiß jeder, worum es geht. Man hat es wahrscheinlich vorher schon gelesen, weil Hans einen Text geschrieben haben wird, von dem er bisher noch nichts weiß. Aber es ist ja schon so, dass es selten vorkommt. Aber ab und zu dann doch, dass ein Torwart ein Tor schießt. Und manche häufiger, manche nur einmal, manche versuchen es und treffen trotzdem nicht. Wir reden über alle Varianten heute ein bisschen. Zuletzt gab es das, vielleicht könnt ihr euch erinnern, ist gar nicht so lange her, in der Champions League im September. In der Champions League Lazio Rom gegen Atletico Madrid, es steht 0-1 und dann kommt Ivan Provedel Könnt ihr euch daran erinnern?
Das ist auf jeden Fall ziemlich durch die Timelines gespielt wurde. Ja,
also
auf jeden
so
Fall.
Eine fies geschlagene Flanke oder Ecke oder Freistoß und er hält den Kopf rein.
Meistens ist es bei Torhütern so, dass das Tor sehr spät fällt, weil die nicht in der 22. Mhm. Minute mit nach vorn gehen, sondern eher in der 92. und dann
nur bei Tim häufig. Nur bei Tim Walter Ball.
Ja, genau, mhm. Das ist natürlich möglich. Aber ich sag's deshalb, weil Achtung, FC Bayern, Champions League gegen Lazio Rom, da ist der Torwart gefährlich. Oh, oh. Also aufpassen.
Oli Kahn hat es mal mit der Hand oder mit der Faust geschafft, glaube ich, gegen Rostock damals, oder?
Keine Ahnung, warum das nicht gezählt hat.
Das war nicht die Hand Gottes, sondern ja. Titanenhand, oder?
An wen denkt ihr als erstes beim Torwarttor?
Jens Lehmann, muss ich zugeben.
Gut, hätte ich auch gedacht.
Was hast du gerade überlegt?
Du meinst das Torwarttor in der Nachspielzeit? Oder?
Nee, überhaupt. Wenn ein Torwart ein Tor schießt, welcher Torwart fällt dir als erstes ein?
Ja, da bin ich sofort bei Schüler Wehr.
Aha, ja, guck an. Da haben wir schon mal zwei Namen, über die wir heute sprechen werden. Einmal Schüler Wehr, einmal Jens Lehmann.
Bei dir, Mario?
Ja, aber auch Lehmann.
Okay.
Ja, aufgrund dieses
also haben wir gewonnen.
Treffers, ja, 2-1 steht. Hans ist raus für die nächste Dreiviertelstunde. Aber er kommt später wieder. Wir fangen an mit der Bundesliga. Was glaubt ihr, wie viele Torhüter gab es in der Bundesliga-Geschichte, die ein Tor geschossen haben?
Ich sage 6.
Ist falsch.
Ich glaube auch, dass es deutlich mehr sind. Ich sage 12.
Es sind 11.
Ui. Oh, gut, Hans.
Ja.
Gut.
Keiner hat recht.
Ja, gut. Diesmal frage ich dich nicht, Mario.
Das sind harte Regeln hier. Wenn du es nicht genau triffst, dann ist falsch. Einfach egal, wie nah du dran bist. Was glaubt ihr, wie viele kriegen wir zusammen? Komm, wir gehen mal ein bisschen durch. Also, wer fällt euch ein?
Hans-Jörg Butt.
Ja, da haben wir schon mal einen. Das ist natürlich jetzt keine große Überraschung. Den anderen hat Olli schon
Jens
genannt.
Jens Lehmann,
ja,
okay, zwei. Marvin Hitz, erinnere ich
sehr
mich.
Sehr gut.
Damals, glaube ich, in Diensten noch das FC Augsburg, glaube ich. Mhm. Aber ist ja wurscht. Aber 3 haben wir damit.
Ich auch die Nummer 2. Wobei Bundesliga heißt dann schon nicht zweite Bundesliga, sondern Bundesliga, oder?
Ja, nein. Wir reden nur über die
Bundesliga.
Bundesliga.
Nur über das okay.
Dann, also 3 Stück haben wir schon.
Es wird auch schwer, aber ich gebe euch, ihr könnt ja ein bisschen nachdenken. Ich sage jetzt euch mal chronologisch und fange natürlich ganz vorne an. Das war nämlich 1967, wird sich keiner erinnern können, aber ich sage es deswegen trotzdem ganz kurz. Der erste Torwart, der in der Bundesliga ein Tor geschossen hat, vielleicht für unnützes Wissen, ist irgendwann mal wichtig.
Habe ich gerade Geschenke bekommen.
Manfred Manglitz.
Ah! Manfred Manglitz hatten wir in einer Folge ganz groß, nämlich er war involviert in den Bundesliga-Skandal.
Ah.
Manfred Manglitz war einer der sich, ich sag mal so, am dollsten hat schmieren lassen.
Oh.
Und auch, glaube ich, am dollsten dummste Ausrede hat.
Ja, genau.
Ah, der war das. Okay, jedenfalls gegen Gladbach per Elfmeter zum 1-3. Hat jetzt keine große Rolle gespielt, aber trotzdem.
War auch mal dritter Torwart der Nationalmannschaft übrigens.
Der erste Torwart, der in der Bundesliga ein Tor geschossen hat. Dann hat es 10 Jahre gedauert bis 77. Dann kam Volkmar Groß. Mhm. Den kennt ihr vielleicht
nicht.
Kenn
ich nicht.
Nee, sagt mir
von Tennis Borussia Berlin gegen Kaiserslautern. Auch ein Elfmeter, ist ja klar. Wir gehen schnell durch. Aber jetzt kennen wir einen, Dieter Budenski.
Mhm.
1979, 3 Jahre später, für Bremen gegen Stuttgart. Der vierte im Bunde ist Wolfgang Kneipp, 85, für Bielefeld gegen Frankfurt. Und jetzt kommen wir ein bisschen dahin, wo wir die Leute eher kennen könnten. Sagt euch Katze was? Ralf Katze.
Ralf Zumdick.
Ja.
VfL Bochum.
Genau. 88, Bochum gegen Nürnberg.
Okay. Ja,
und jetzt,
ich natürlich auch. Ja.
Jetzt haben wir schon mal 5. Ich gehe recht schnell durch, weil das soll ja nicht langweilig werden. Ich will nur alle Namen nennen. Jetzt kommen wir nämlich auf Platz 6, also chronologisch gesehen, zum ersten Doppeltorschütze. Es gab einen Torwart, es gibt mehrere, aber das war der erste, der 2 Tore in der Bundesliga erzielt hat. Und das ist ein richtig großer Name, von dem ich es nicht wusste.
Uli Stein?
Andreas Köpke.
Ja.
Doch.
Krass.
Jetzt
krass,
könnt ihr die beiden sehen, zeigen hier mit dem Finger.
Andreas Köpke hat
doch,
die Elfmeter geschossen.
Immer, aber kannst du dich erinnern, er hat es gegen Bodo Ilgner gemacht.
Ganz genau.
Damals war doch dieses Duell Ilgner gegen Köpke, die sich auf den Tod nicht leiden konnten. Es ging um die Nummer 1.
Wo wir diesen grandiosen Ausschnitt hier gespielt haben von Peter Neururer, der in dieser Tapas-Bar Bodo Ilgner überrascht mit seiner Frau.
Genau.
Und Ilgner war damals im Tor vom FC und Köpke hat für den Club den Elfmeter geschossen und hat ihn auch sehr souverän verwandelt.
Ja, und wollte seinem Gegenüber quasi eins reindrücken. Das muss man sich mal vorstellen. Champions League, Bayern gegen Barca. Neuer nimmt sich den Ball, um mit Ter Stegen eins reinzuwürgen. Das ist schon, ja. das war schon eine Nummer damals.
Okay, gut. Aber selten ist jemand gleichzeitig so aufgesprungen bei der Frage wie gerade eben. Das ist gut. Wenn es so weitergeht, vielleicht fallen euch noch ein paar Sachen ein.
Gilt uns noch bei ganz vielen anderen Themen.
Ja, sehr gut. Also 2 Elfmeter-Tore, genau richtig gesagt. In der Saison 92-93, einmal gegen Köln. Und eine Saison später gegen Dresden.
Ah, okay.
Ja. Erster Doppeltorschütze. Jetzt auf 7, Jens Lehmann. Auch das eine wilde Nummer, weil erster Torschütze aus dem Spiel heraus. Alle anderen, über die wir bisher gesprochen haben, waren Elfmeter.
Für Schalke gegen Dortmund.
Genau, am 19.
Das Ding, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum seid ihr sofort bei Lehmann? Aber ja, das war natürlich auch das Spiel.
Und dann ist es, glaube ich, irgendwie Olaf Thon, der ihn, oder Wilmots oder irgendwer, der sich an ihm festkrallt, um mit ihm zu jubeln. Im orangefarbenen Langarmtrikot, das weiß ich noch.
19.12., fast auf den Tag genau, 1997 ist das gewesen, zum 2:2 Endstand gegen den BVB, Olli weiß es natürlich.
Könnt ihr euch erinnern, als Jens Lehmann national, also die Nummer 1 war und dann haben sie, glaube ich, gegen San Marino oder gegen irgendeine kleine Fußballnation gespielt, es stand, glaube ich, schon 7:1.
Und dann, glaube ich.
Und dann haben alle im Stadion Jens Lehmann aufgefordert, den Elfmeter zu schießen. Und dann ist er, glaube ich, auf halber Strecke oder ich glaube sogar erst am Punkt wieder umgedreht.
Ja, er ist nach vorne, ich glaube es war sogar in San Marino, glaube ich. Und er ist nach vorne gelaufen und ich glaube so einige Spieler San Marinos haben halt gesagt, hör auf damit. Und dann haben auch einige deutsche Spieler gesagt, nee, dreh wieder um. Mhm. Aber Jens Lehmann hätte auf jeden Fall geschossen.
Der hätte geschossen, ja. Olli Kahn hat es auch einmal versucht, übrigens in der Bundesliga gegen Piplitzer.
Ja. Der hat aber verschossen. Haben wir auch thematisiert, richtig?
Ja, der hat verschossen. Im Februar 2002 ist das gewesen. Ich habe extra nochmal nachgeschaut, weil ich dachte...
Ja, Piplitzer hat gehalten, ne? Genau.
Ja, eben. Der hat das Tor getroffen, aber Piplitzer stand noch da. Aber vielleicht wisst ihr das nicht. Ich wusste es nicht. Gib's zu. Jens Lehmann hat davor schon mal ein Tor in der Bundesliga geschossen. Das war nicht sein erstes. Er hat das Elfmeter-Tor gegen 1860 München geschossen.
Krass.
Im Jahr 1995. Also der erste Doppeltorschütze war Köpke, aber ja. Lehmanns Kopfballtor war nicht sein erstes Bundesliga-Tor.
Muss auch noch recht jung gewesen sein. Krass.
Wir werden ja vielleicht im Laufe der Folge darauf eingehen, aber wenn wir jetzt von Elfmeter-Tor sprechen, reden wir nicht im Rahmen eines Elfmeterschießens, sondern wir reden davon.
Das zählt ja dann nicht so richtig.
Genau, also, aber dann ist die Frage.
Bundesliga natürlich sowieso nicht.
Warum geht Jens Lehmann an den Elfmeterpunkt?
Naja, wenn ihr dir der Torwart, zu dem wir jetzt gleich noch kommen werden, wenn der nun mal der sicherste Torschütze ist vom Elferpunkt, und das war der Kollege, den wir gleich ansprechen, bei. Ich glaube, 3 Vereinen sogar.
Ja.
Warum nicht?
Wir sprechen ihn genau jetzt an, weil jetzt sind wir bei Platz 8. Das ist Hansi-Jörg Butt, den du natürlich gerade gemeint hast. Ich habe ein bisschen mehr Statistiken noch zu ihm, aber dadurch, dass wir gerade in der Bundesliga-Rangliste sind, sage ich dazu, 26 Tore.
Wow.
Ja.
Boah, das ist richtig viel.
Alle per Elfmeter natürlich. Also der ist nie in der Nachspielzeit mit nach vorn gegangen, hat einen Kopf hingehalten.
Das war ihm dann zu blöd, ne?
Aber auch eine geile Quote wahrscheinlich gehabt.
5 verschossen.
Oh, scheiße, okay.
Naja, trotzdem, 26.
Ja, aber 26 von 31 finde ich nicht so stark, aber ist ja egal.
Ja, sag ihm das.
Besser nicht.
Wir reden vom HSV, wir reden von Bayern München und wir reden von Leverkusen.
Genau, das ist doch der Funfact, den ich glaube, auf der Bühne in Dortmund erzählt habe.
Dreimal Champions League auch getroffen.
Oder in München, ich weiß gar nicht mehr genau, hat 3-mal getroffen für 3 unterschiedliche Vereine, die wir gerade genannt haben, aber immer gegen Juventus Turin.
So ist das. Genau.
Seltsam.
Ich hatte es auch noch aufgeschrieben, aber ich habe gedacht, nee.
Geil, wie wir auch heute schon alles wissen.
Recht.
Lerneffekt,
gleich null. Also bei Torwarttoren sind wir gut aufgestellt. Ja. Wirklich. Nischenwissen, also wirklich. Aber jetzt kommt's, auch das wusste ich nicht. Ein paar Sachen wusste ich nicht so genau. Ich habe es ja gerade eben schon gesagt mit Jens Lehmann, dass der schon mal getroffen hatte. Und jetzt war ich auch bei Butt ziemlich überrascht, weil ich habe die Saison 1999-2000 angeschaut. 9 Saisontore per Elfmeter. Also in der Saison hat er 9 Treffer gemacht. Dann ist mir eingefallen, Torschützenliste 2022-23, Füllkrug und Nkunku, Torschützenkönig geworden mit 16.
Ja.
Und Butt hatte damals 9, das heißt, er hat nur als Torwart in der Saison 7 Tore weniger geschossen als die Torschützenkönige in der vergangenen Saison.
Aber 9 Tore ist auch brutal. Also ich meine, ein Verteidiger schafft keine 9 Saisontore. Auch Naldo oder ein Bordon zu Hochzeiten oder ein Lucio haben das nicht geschafft, so viel Kopfballtore bei Ecken oder so zu erzielen.
Jetzt wüsste man eben einfach so den Durchschnitt, wie viele Elfmeter eine Mannschaft zugesprochen bekommt in einer Saison.
9 finde ich schon viel.
Ja.
9 bei 34 Spielen.
War war noch nicht bei den Bayern, ne?
Nee, beim HSV.
Okay, nee, sonst hätte ich gesagt, 9 ist natürlich Standard, ne? Also.
Aber krass.
Da hättest du gesagt, ja gut, hat nicht immer gespielt, aber sagen wir mal so, 2 Spiele, 9 Tore.
Aber du musst aber auch immer gucken, weil wir uns gerade gewundert haben, dass der Torwart der Elfmeter schießt. Bei den Bayern beispielsweise hast du so viel Egos, denn Lewandowski hätte im Leben nicht den Torwart schießen lassen.
Und dann Champions League-Finale 2012 hat sich keiner getraut.
So, aber das
kann
ja
da auch passieren, das ist das andere.
In jeder Mannschaft hast du so Leute, guck dir in der abgelaufenen Saison an, 34. Spieltag, Emre Can will schießen, das ganze Stadion fordert Sebastian Aller nimmt den Ball, verschießt, Dortmund wird kein Meister. Das kommt auch immer darauf an, wer sich am besten fühlt. Und beim HSV und auch bei Leverkusen war es halt ganz oft Jörg Butt.
Und weil du es gerade schon angesprochen hattest, dass er gegen eine Mannschaft besonders gern getroffen hat, habe ich auch ein Tor von ihm rausgesucht und Ich sag mal so, weil eine Mannschaft von denen, für die er gespielt hat, nicht ganz so oft in der Champions League spielt, habe ich mich für die entschieden.
Völlig zu Recht gibt es Strafstoß. Und das ist die Stunde, die Minute, die Sekunde für Hans-Jörg Butt. 16 Bundesliga-Tore hat er gemacht, alle per Strafstoß. 9 in der letzten Saison. Und er hat sie in der Bundesliga alle verwandelt. Kann er es in der Champions League fortsetzen? Butt gegen Van der Sar und das Tor! Ja! Der hat überhaupt keine Nerven, dieser Hans-Jörg Butt. Und die Gefühlsregungen spielen sich bei ihm innerlich ab. Der HSV hat ausgeglichen. Und er hat verdient ausgeglichen. Die Mannschaft ist besser und hat das 3:3 verdient.
Mach ihn, er macht ihn.
Ja, das war der ganz junge Tom Bartels. Denn das war...
Wir haben das Spiel, deswegen habe ich das ausgesucht. Ja,
ja geil.
Hat er gerade gesagt, es steht 3:3 jetzt, also er trifft zum 3:3, aber ihr wisst, wie es ausging.
Es waren 4:4. Der HSV mit Frank Pagelsdorf auf der Bank, mit Niko Kovac im defensiven Mittelfeld. Das war ein richtig geiles Spiel. Gegen Juve mit, ich glaube sogar auch noch Del Piero und so weiter.
Ja, Van der Sar ist halt schon.
Ja, allein Butt gegen Van der Sar. Geil. Ja.
Über diese Paarung haben wir hier mal eine Folge gemacht mit Felix Magath, wenn ihr euch erinnert. Felix Magath
im Europapokalfinale, ja.
Ganz genau, das war ja auch Juventus Turin. Und im Rahmen der Vorbereitung habe ich eben ganz, ganz viel über dieses Spiel immer wieder gelesen. Und das ist
machen jetzt, wir noch eine Folge drüber.
Das wäre jetzt mein Wunsch.
Ja, total.
Können wir das dieses Jahr einplanen?
Das können wir. Ja, können wir gerne einplanen. Ja, da müssen wir schauen, vielleicht kriegen wir Frank Pagelsdorf. Ja. Niko Kovac hat, glaube ich, zu tun. Aber vielleicht finden wir noch den ein oder anderen Recken von damals.
Oder Hans-Jörg Butt.
Oder Hans-Jörg Butt. Ja, mal schauen. Aber das ist cool, weil das ist wirklich so die Sternstunde in der, damals hieß es wahrscheinlich AOL Arena.
Ja.
Aber ja, richtig geiles Spiel, glaube ich.
Insgesamt, jetzt sage ich es, nicht nur was die Bundesliga betrifft, wir kommen gleich wieder dazu, machen die Rangliste zu Ende, aber insgesamt 37 Elfmetertore in seiner Karriere. Mit allem drum und dran, also wirklich inklusive Champions League, auch Ligapokal, selbst die Regionalliga für Oldenburg ist da jetzt noch dabei, also ist ja auch schon mehr oder weniger zumindest Profifußball gewesen und dementsprechend
krass,
37 Elfmetertore.
Das ist schon verrückt, also weil irgendwann muss sich sowas ja auch entwickeln, ne? Also es muss ja auch in der Regionalliga oder Oberliga gibt es ja genügend Zehner oder Neuner, die sagen, du bleibst da schön da hinten, ich mach das hier, zieh mir die Stutzen hoch und hau den rein. Das ist schon
ich glaube auch, dass Hans-Jörg Butt in der Regel immer eher die flache Variante gewählt hat, oder?
Auf jeden Fall hält er ganz oft eher auch rhetorisch den Ball flach. Also er war jetzt kein Schieler Wehr oder irgendeiner, der jetzt so daherkam.
Das war jetzt aber auch eine Überleitung aus der Hölle, ne? Also
ja, irgendwie musste ich ja zu dem Thema
aber
kommen,
es ist ja
dass
auch
er eher ein ruhiger Charakter ist.
Nee, das ist schon klar, ich habe jetzt aber keinen Elfmeter vor Augen, den er wirklich so unter die Latte geknallt hätte. Das war sehr
überlegt auch.
Ja. Ja, genau.
Einmal ist ihm natürlich ein Missgeschick passiert, gell? Da hat er ein Elfmetertor gemacht. Hat gejubelt, ist zurückgelaufen, hat noch in die Menge
gestimmt
und immer. Und dann kam Mike Hanke daher und hat den Ball über ihn drüber geschossen.
Vom Mittelkreis, da siehst du noch so.
Ja. Ich habe das hier schon mal erzählt und ich glaube auch, dass das vielleicht auch ein Grund dafür ist, warum Hans-Jörg Butt noch sehr gut in Shape ist, jetzt so nach seiner Karriere. Weil der musste ja, wenn er diese ganzen Tore gemacht hat, auch immer super schnell wieder zurücklaufen.
Aha.
Und es gab dieses Legendenspiel bei den Bayern vor ein paar Monaten und Hans-Jörg Butt war wirklich als Torhüter, als ehemaliger, der fitteste Feldspieler von allen Legenden. Das fand ich wirklich sehr beeindruckend.
Ja. Ja gut, er hat aber natürlich auch mit Römer Kai zusammengespielt. Das zählt dann, also es verzerrt das Bild so ein bisschen.
Durchaus.
Im wahrsten Sinne.
Platz 9. Machen wir weiter.
Die Plätze sind bei dir nach.
Chronologisch.
Okay.
Weil er wann halt sein erstes Bundesliga-Tor jeweils geschossen hat. Jetzt kommen aber zwei. Die haben nur eins gemacht, wenn ich mich nicht irre. Die zwei würde ich euch gerne noch raten lassen, weil das sind zwei echt große Namen. Der letzte, also Platz 9 und 10 fehlt uns, Platz 11 ist dann Hitz. Der hat getroffen, hast du vorhin schon gesagt. Das war im Februar 2015. Das ist der bis dato letzte.
Ach krass, so lange schon?
Ja. Zumindest habe ich jetzt keinen gefunden danach. Wenn ich jetzt einen übersehen habe, tut es mir leid. Aber kann mich jetzt auch spontan an keinen erinnern. Aber
möglicherweise in der zweiten Liga.
Ja.
Ja, das ist also ganz sicher der Fall, aber die habe ich nicht angeschaut dafür, weil sonst wären wir nicht mehr zu Ende gekommen.
Unter unserem Niveau hier, ne?
Aber Augsburg gegen Leverkusen war das und übrigens hat er gegen Bernd Leno getroffen damals noch für den Leverkusen. Ja.
Und die anderen beiden.
Und das war übrigens auch der dritte Torwart, der aus dem Spiel heraus getroffen hat. Also das war auch ein Tor nicht per Elfmeter.
Ja.
Ja, genau. Aber jetzt fehlen eben noch zwei und das sind recht große Namen. Beide im Jahr 2002 getroffen. Da könnt ihr euch zurückerinnern, große Torhüter damals, 2002.
Stefan Klos?
Nein, der war da schon weg.
Nee.
Der war
schon bekanntere Namen noch. Nichts gegen Stefan Klos, aber so, was die Bundesliga betrifft, schon echt Große Namen.
Farid Mondragon.
Nee. Deutsche, aber Hans könnte zumindest mal an seinen Verein denken, Olli an deinen Erzrivalenverein. Und dann kriegen wir die beiden
Frank
zusammen.
Frank Rost.
Ja.
Hat bei beiden gespielt.
Aber genau, also ich habe jetzt eigentlich dich eher gemeint, dass du an den Schalker denkst, aber ja, Frank Rost hat für Bremen getroffen gegen Rostock.
Stimmt.
In der 90. Minute, auch aus dem Spiel heraus, deswegen war eben der Hitz, den ich gerade schon genannt habe, dann
und ich habe das Bild vor Augen, wie er, glaube ich, vor der Ecke noch so richtig seine Vorderleute in dem Fall im gegnerischen Strafraum zusammenschaut.
Vor allem war das Krasse daran, er hat in der 90. getroffen zum 3-3 und die haben noch 4-3 gewonnen, eine Minute später. Also das war wirklich eine wilde Nummer. Und jetzt fehlt nur noch
Oliver Reck.
Genau. 2002 für Schalke gegen St. Pauli.
Ich hatte wirklich nie auf dem Schirm, dass das so viele waren.
Ja,
also,
eben.
Verrückt.
Ja, habe ich auch zuerst nicht gedacht, aber muss natürlich auch sagen, dass gerade die am Anfang in den 60ern, 70ern und so, die kennen wir nicht so ganz. Aber das war nur das Intro sozusagen. Das war nur die Bundesliga. Und alles, was jetzt passiert, stellt die Bundesliga in den Schatten. Weil wir schauen natürlich auf die Rekordhalter. Eins muss ich dazu sagen, die Meinungen gehen teilweise so ein bisschen auseinander, wer wirklich wie viele Tore gemacht hat, weil ab und an liest man von Keepern in irgendwelchen unteren Ligen in Südamerika.
Ja.
Das kann man einfach nicht so genau verifizieren.
Mit Pelé und so weiter.
Ja,
da liest du 1000 Tore, einer sagt 1600, einer sagt 1300.
Ja.
Das ist auch, irgendwann wird auch nicht mehr richtig gezählt.
Bei Toren geht es jetzt nicht um so große Nummern, aber trotzdem, das ist jetzt die Liste der Keeper, die man kennt und zumindest verifizieren kann. Und
die ist also von Gianni abgesegnet.
Die habe ich jetzt erfunden, ja.
Okay. Einfach,
Mario Infantino.
Passt ja auch ganz gut zu FIFA.
Eben, genau. Ich habe jetzt einfach geschaut, wer war ein Torwart, der gut schießen kann. Da habe ich gesagt, der hat jetzt so und so viel getroffen.
Ja.
Ja, und wahrscheinlich für den Verein. Ich habe auch Vereine dazu erfunden.
Okay. Die spielen zufällig alle im Allgäu.
Ja, genau.
Erster FC Sao Paulo.
Ja, sind alle Franz oder so. Ja. Richtig. Nein, wir fangen an mit Platz 5. Also, der sagt euch auf jeden Fall was. Es ist Jorge Campos.
Oh, der Mexikaner.
Und jetzt wird
das Bundestrikot.
Ja, jetzt wollte ich gerade sagen, wird's bunt bei uns.
Ich sehe hier ein Bild bei Hans im Wohnzimmer, wo wir gerade aufzeichnen, an der Wand. Das ist so ganz neongelb und so, das ist so neon-pink,
Pink,
was in so ein Lila übergeht.
Da fehlen nur noch 18 andere Neonfarben, dann hätten wir das
Trikot. Das sieht aus wie so ein kleines Stück, was du aus deinem Torwarttrikot. Und das war auch immer zu groß und die Ärmel gingen immer so bis hier, das war wie so ein 7/8-Ärmel. Und dann waren diese weißen Handschuhe immer mit dazu. Es sah immer geil aus.
Und der war 1,50 groß.
Ja, 75, aber für einen Keeper eher klein.
Ja.
Ach, geil. Gut, aber dann hat der natürlich keine Kopfballtore gemacht, sondern der war wahrscheinlich.
Ich komme gleich dazu, aber Achtung. Also, er war natürlich Paradiesvogel, ist das Erste, woran man denkt bei ihm, vor allem halt so in den 90ern. Mexikaner war bei zwei WMs auch im Tor, deswegen ist er so berühmt geworden mit seinen bunten.
98
Trikots.
Auch?
Und 94,
98. 98 hat er gegen Deutschland gespielt dann. Mhm. Es müsste Achtelfinale gewesen sein.
Ein bisschen geblendet wahrscheinlich.
Ja.
Jedenfalls sehr bunt, sehr grell und so. Das ist genau das, wofür er zum Teil berühmt ist. Zum anderen Teil sind es eben seine Tore. Also er hat 9 Tore gemacht per Elfmeter und 31 per Freistoß.
Oh, geil. Oh, Torwartfreistöße, da kommen wir gleich
das
noch zu.
Das finde ich jetzt total witzig, ich hatte bei ihm jetzt so die Körpergröße, die bunten Trikots, aber dass der auch Freistöße und Elfmeter geschossen hat. Ja. Erster Lerneffekt.
Und das Allerlustigste daran ist, weil der eben ganz gut schießen konnte, wurde der ab und an in seiner Karriere sogar mal als Stürmer aufgestellt. Mhm. Aber da hat er nie ein Tor gemacht. Er hat alle seine Tore als Torwart geschossen.
Das ist geil.
Das ist wirklich eine gute Statistik.
Ja. Ja, geil.
Dann haben sie sich entschieden, der soll lieber am Tor bleiben. Da trifft er häufiger. Vielleicht fängt er auch noch ab und zu.
Ja, das fand ich aber cool, weil für René Higuita sind wir ein bisschen zu jung, um den noch richtig aktiv gesehen zu haben. Deswegen war Campos für mich so der erste Paradiesvogel im Tor. Also weil mein Vater hat immer gesagt, ja, du hättest mal Higuita sehen müssen. Ja, Vater, habe ich aber nicht. Und deswegen war Campos dann für mich so der, ich weiß, in der Zeit hat David Seaman auch gerne so bunte Trikots getragen.
Aber der
Campos
war halt
noch verrückter. Nee, eher kassiert.
Ja. Aber weil du ihn gerade schon angesprochen hast, Platz 4 ist René Higuita mit 41 Toren, also eins mehr.
Ach, der hat auch so viel Tore geschossen.
Ja, El Loco.
Ja, das glaube ich.
Die Locke, auf Deutsch.
Dann stellen wir aber schon auch den Trend fest, wenn wir dann auch gleich zu Sheila Wehr kommen, der natürlich.
Und wir kommen danach noch zu einem anderen aus der Region. Es ist schon verrückt, dass da so die Paradiesvögel sind.
Ihr wisst
doch
gar nicht, wozu wir überall kommen. Weil die Liste habe ich natürlich vorher nicht geteilt.
Erster Verdacht ist aber, dass gerade da in diesen fußballwahnsinnigen Ländern jeder irgendwie auch Tore schießen möchte. Und da vielleicht so der Torwart sich nicht damit zufrieden gibt, nur auf der Linie zu kleben.
Ja. Also, Der Verrückte ist der Spitzname, muss man erstmal dazu sagen. Nicht, dass die Leute denken, jetzt hat er völlig falsch übersetzt. Der
Allgäuer. Schon eine böse Nachricht geschrieben.
Ja, ja, eben. Das kann immer passieren. Auch zu Recht, aber nicht in diesem Fall. Also, in seiner Karriere 37 Elfmetertore, 4 Freistöße. Also andersrum.
Okay.
Im Vergleich zu Campos gerade eben. Kolumbianer. Er hat eigentlich sehr häufig seine Vereine gewechselt. Also 14 Mal, um genau zu sein. Und hat häufig in Südamerika irgendwo gespielt, in Europa. Ja, war er auch mal bei Real Valladolid, Riesenverein, aber wir kennen ihn natürlich trotzdem, auch wenn er in Spanien nicht ganz oben mitmischt. Aber jetzt ist es natürlich so, es ist immer cool, wenn ein Keeper vielleicht mal ein Tor schießt und so, aber in erster Linie muss er mal Bälle halten. Das hat er meistens ganz gut gemacht, der Kollege, aber teilweise auch ein bisschen ungewöhnlich. Und ich sag mal so, manchmal macht's nichts, manchmal hilft sogar, dass ein Podcast kein Bild hat, denn jetzt kommt der Kommentar. Wir spielen den ab und auch wenn keiner einen Fernseher gerade anhat, weiß jeder, was passiert, wenn man diesen Live-Call hört zu Higuita.
Redknapp. Goodness me, have you ever seen anything like that in your life from a goalkeeper? That is quite the most remarkable piece of goalkeeping I have ever seen.
Ein Scorpion-Kick war das.
Genau, ja.
Ja, verrückt. Das war auch so, das waren so die ersten Sachen, die ich von Higuita gesehen habe. Deswegen wusste ich auch ganz lange nicht, ob der wirklich ein guter Keeper war oder nicht, weil ich immer nur diese abwehrende Aktion von ihm gesehen habe, wie er so quasi nach vorne springt und mit den Hacken den Ball von der Linie kratzt oder klärt.
Ja.
Deswegen wusste ich auch zum Beispiel gar nicht, dass er so viele Tore geschossen hat, weil ich hatte den immer nur als Verrückten auf der Linie.
Genau, deswegen habe ich auch diesen Live-Call rausgesucht. Interessant ist erstmal, dass die Flanke von Jamie Redknapp kam, muss man sagen. Also ja, wir haben offensichtlich gegen England gespielt.
Richtig.
Das ist schon mal ganz gut gewesen. Und dann für alle, die es jetzt vielleicht nicht kennen oder zu jung sind dafür, erstens googeln ist natürlich immer eine gute Sache bei sowas. Zweitens aber, er hat sich einfach nach vorne fallen lassen, macht... Ja, wie soll ich sagen? Eine Art Liegestütz eigentlich mit den Händen, nur dass die Beine hinten nicht auf dem Boden bleiben, sondern nach oben gehen. Und dann pariert er eben den Ball kopfüber mit beiden Hacken gleichzeitig, erwischt er den Ball.
So ja,
es sieht nach Breakdance aus, aber das heißt natürlich
Scorpion. Ich wollte gerade sagen, es ist ein Scorpion, Breakdance-Move.
Ja.
Wir haben über Higuita in der Andres Escobar-Folge gesprochen. Da wurde nämlich dann auch seine Drogenmilieu Vergangenheit beleuchtet. Der hat ja auch, glaube ich, im Gefängnis gesessen.
Ja, ja.
Und man kann sagen, wenn wir die Nachholspiel-Falltür immer wieder hier in Legendenfolgen zitieren wollen, ich glaube, er hat sie erfunden, oder?
Der Finger ist immer auf dem Knopf.
Ja, ja.
Das war unser Platz 4. Wir kommen zu Platz 3 und das ist jetzt der einzige Europäer in dieser Rangliste, weil Olli gerade schon gesagt hat, die sind alle in der Region. Deswegen habe ich vorhin schon gesagt, Achtung, Achtung, ihr wisst nicht, wer da kommt. Es gibt einen Bulgaren.
Ah.
Der hat auch häufig getroffen.
Echt?
42 Mal. Divita Ivankov.
Das sagt mir gar nichts.
Ja, interessant, gell? Habe ich auch zuerst gedacht, wer ist das denn? Und dann habe ich ein bisschen nachgeschaut. Also,
wann war der so?
Welchem Jahr?
Alle per Elfmeter getroffen, alle Tore. Ich sage jetzt mal, für wen er gespielt hat. Vielleicht hilft das ein kleines bisschen. 25 Tore für Levski Sofia.
Mhm.
6 für Kayserispor.
Mhm.
6 für Bursaspor.
Mhm.
5 für Famagusta. Und so weiter und so weiter. Dann 64 Länderspiele, 0 Tore. Deswegen kennen wir ihn vielleicht auch nicht so sehr als Bulgaren. War da häufig im Tor, aber hat eben nie getroffen.
Wann hat er gespielt?
Lass mich kurz nachschauen, wann das Pokalfinale war. Ich wollte nämlich gerade drüber reden, dass er in einem türkischen Pokalfinale, das war das Spiel seines Lebens wahrscheinlich, da hat er 3 Elfmeter gehalten und 2 verwandelt. Es ging 11-10 aus im Elfmeterschießen und er ist Pokalsieger.
Ich
glaube,
du das dann irgendwann verwechselst.
Was muss ich jetzt nochmal machen? Schnell immer die Handschuhe ausziehen, wenn du schießt, damit du weißt, was jetzt los ist.
Pokalsieger ist er 2008 geworden mit Kayserispor.
Kayserispor, okay.
Ja, ja.
Nie von gehört, interessant.
Nee, ja.
Deswegen, der einzige Europäer in deiner Top 5.
Ja, denn jetzt geht's weiter mit einem anderen Loco. Einem positiv Bekloppten, wie Rainer Kallmund sagen würde.
Mhm.
José Luis Chilavert.
Ja, der war Schiller.
Wollt ihr Tore raten?
Ja.
Die anderen hatten ja jetzt alle 40, 41 und 42. Was glaubt ihr, wie viele hatte er?
Der Sprung ist jetzt bestimmt krass.
Ja, ich glaube auch, dass wir da mindestens von 30 mehr sprechen.
Ach so, okay. Ich hätte jetzt so 97 gesagt.
62.
Ah.
Bisschen zu viel.
Gut.
Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber
heute sind die Zahlen mal auf meiner Seite, Olli.
Mhm.
Vielleicht lassen wir noch nachher, vielleicht fallen mir noch ein paar Sachen ein, lasse ich noch mehr
raten. Jetzt bin ich gespannt bei Chilavert.
Also es ist natürlich schon so, er hat viele Tore per Elfmeter geschossen, aber eben auch einige per Freistoß. Bei 62 ist das ja ein ganz gutes Verhältnis, wenn man beides kann. sogar eben auch für die Nationalmannschaft. Und deswegen ist er natürlich uns allen ein großer Begriff. Für Paraguay hat er echt viele Freistoßtore gemacht, aber auch für seine Vereine Großteil seiner Karriere gespielt, für Vélez Sarsfield in Argentinien. Quizfrage zwischendurch. Wer hat bei dem Verein seine Karriere begonnen, bevor er nach Europa gegangen ist?
Carlos Tevez.
Frag mal David Beckham, der hätte gesagt, er hätte mal lieber sauber dort bleiben sollen und niemals in der Nationalmannschaft spielen.
Diego Simeone?
Ja.
Okay.
Hat auch mal, Chilavert wohlgemerkt, nicht Simeone, kurz in Europa gespielt, bei Real Saragossa und bei Straßburg sogar. Ein Tor hat er gemacht.
Sie hat doch auch Ewigkeiten gespielt.
Ja, hat er auch, aber in Europa nur ein Tor gemacht, für Saragossa.
Ja, ich weiß aber noch, als Deutschland gegen Paraguay 2002 bei der WM gespielt hat, stand er ja auch im Tor.
Ja.
Und diese Vorberichte gingen einzig und allein um diesen verrückten Torhüter.
Ja.
Deswegen dachte ich immer, okay, die kannst du an der Mittellinie, kannst du die umsensen und sonst was machen, auch von mir aus einen Elfmeter, weil den hält Oli Kahn. Aber diese Freistöße gegen Chilavert ist kein Kraut gewachsen, das weiß ich noch.
Ja. In seinem Fall frage ich mich auch, wo dann irgendwann der Fokus lag. Also wenn du, er hat ja auch wirklich sehr, sehr lange als Torhüter gespielt. Ob du dann irgendwann als Mannschaft, also Nationalmannschaft, hatte er glaube ich schon so eine Art Diktatorstatus. Ich glaube, da gab es einfach keinen anderen. Der war auch der jahrelang Kapitän und ich glaube, keiner hätte ihm irgendwie widersprochen. Ob du dann sagst, hey, der macht ja hier auch die Elfmeter und die Freistöße hin und wieder rein, wenn er im Tor mal ein Ding lässt. Ja, also so wirklich rauskriegen wir ihn jetzt auch nicht, weil am Ende beruft er sich ja vielleicht auch darauf, dass er so viele Tore macht.
Und wenn Olli es gerade schon gesagt hat und du jetzt auch mit viele Tore und Olli hat gesagt, kein Kraut gewachsen beim Freistoß, würde ich sagen, wir hören uns einen an.
Vamos a ver quién le pega, se está terminando el partido, está Sandoná, está Gilabert, Gilabert que le pega, ¡gol! El paraguas José Luis Gilabert sobre el final. El arquero de Vélez convirtiendo el gol. Y Vélez más líder que nunca. Aunque no lo crea, Gilabert.
Weil du es gerade so schön nachgemacht hast, Gilabert ist natürlich auch für einen südamerikanischen Kommentator ein traumhafter Name.
Ja,
Gilabert.
Wie lange man einfach kein Kraut gewachsen sagen kann, ne? Wie er es gerade gesagt hat.
Ein neuer Rekord.
Wobei, wenn ich mir so Chilavert angucke, da denke ich an ganz andere Kräuter. Also der war ja wirklich auch eine aufgepumpte Maschine, ne?
Ja.
Also das, vor dem hatte ich, also der auf jeden Fall zweite Staffel Narcos. Also wenn du dir den anguckst mit dem geschorenen Schädel und den breiten Schultern, Wahnsinn.
War aber auch nicht sonderlich groß, oder? Für
1,93, nee, geht so.
Also der war, der hätte auch Wrestler sein können.
Ja, weil du gerade gesagt hast, dass der so spät aufgehört hat. Der hat nochmal ein Comeback gefeiert, im Jahr 2004 war das, da war er schon 39. Und in seinem letzten Spiel für seinen Verein, Vélez Sarsfield, bei dem hat er nochmal ein Comeback gegeben, hat er nochmal ein Tor geschossen.
Oh.
Seinem allerletzten Spiel mit 39 Jahren, im November 2004 war das. Und dann hat er gesagt, das war's mit mir und dem Fußball. Das hat er davor schon mal gesagt, aber dann war es wirklich so. Ja, jetzt gebe ich gebe euch drei Fakten zu ihm. Ich bin gespannt.
Zu Chilavert?
Ja, die ich wirklich ganz interessant fand. Also, man redet ja immer über den als Torschütze und als Paradiesvogel und als, was weiß ich, Wrestler oder was Olli als erstes denkt. Aber er war dreimal Welttorhüter.
Ach, au.
Schauen Sie mich wieder so an.
Da passt jetzt auch meine These gar nicht, dass er durch seine Tore...
Gar nicht so gut, war gar nicht so groß.
Ja, die ich dann noch quasi erweitert habe.
Weil der so böse war, der hat einfach nur die Juroren so...
Unmöglich.
Also...
Ja, das kann immer
dreimal sein. Wann war denn das?
Ja, jetzt muss ich wieder nachschauen.
Ach verdammt, ne, dieses Vorbereiten immer. Das muss ja, wann muss das denn
gewesen
sein?
Man kann nie wissen, was ihr alles noch wissen
das
wollt.
Das muss ja irgendwie so 97, 96... Weil alles ab 2002 war Oliver Kahn.
Das fand ich jetzt geil.
Und danach war Gigi Buffon. Ich habe gar nicht zugehört. Worum ging's?
Was? Wie Mario so trotzig sagt, kann ja auch nicht wissen, was ihr noch alles so wissen wollt. Jo, der ist Weltfußballer geworden oder Welttorhüter.
Also ich sag's euch, wie es ist. 95, 97, 98.
Ach, boah. Guck.
Ja.
Und 95, das in einer 97, Zeit?
98?
Jetzt ist natürlich Quizfrage für euch. 95, 97, 98. Fehlt 96. Wer war 1996 Welttorhüter? Über den wir heute auch schon gesprochen
haben. Andreas Köpke.
Ja.
Action.
Wer war 1999 Welttorhüter, nachdem Chilavert zum letzten Mal wurde, über den wir heute auch schon gesprochen haben, der aber seine Elfmeter nicht verwandelt hat?
Oliver Kahn.
So ist es.
Ja, weil seine Dominanz ging ja dann wirklich 99, 2000, da ging es ja dann wirklich richtig los.
Nur auf der Weltbühne, wenn ich jetzt sage, 97 ist er Welttorhüter geworden, gab es ja dann neben Andi Köpke...
Stefan Kloß bei Dortmund.
Peter Schmeichel.
Peter Schmeichel bei mehreren Vereinen dann, ja. Ja, du hast recht.
Edwin van der Sar.
Edwin van der Sar kam dann.
Große Konkurrenz also.
Barthes.
Ja, Stimmt, Barthez natürlich ein Jahr später.
Ja. Angelo Peruzzi, wenn ihr euch der noch sagt.
Dass er gar nicht in Europa gespielt hat, ist ja schon wirklich sehr bemerkenswert.
Taffarel.
Ich sag's ja, ein Schiff.
Nenn mir einen Welttorhüter.
Francesco Toldo. Also es gab
viele gute. Nenn mir einen Welttorhüter aus den letzten Jahren, der diesen Titel gewonnen hat, obwohl er nicht in Europa spielt.
Schiederwehr.
Er ist einfach ein Fuchs.
Nein, du hast recht. Also man sagt ja auch immer, wenn jetzt Spieler XY ist der Beste in Europa, dann kommt ja dann immer so dieser Nachsatz, also auch auf der Welt.
Aber oder war das so, dass
Sie... das war gut eingebogen, weil ich habe gerade die Liste hier offen und ich kann natürlich wunderbar live recherchieren, während ihr redet. Der Letzte, der nicht in Europa spielt, war Schiederwehr.
Ach, guck.
Ja. Aber es gab danach einen Nicht-Europäer, der es wurde, Welttorhüter.
Ja,
gut. Der spielt allerdings in Europa.
Dieter? Der hat nie gespielt.
Alisson.
Nur, ich stelle mir gerade so vor, dass damals dann die FIFA gesagt hat, ja, wir müssen das jetzt irgendwie noch ein bisschen aufwerten, so diese Wahl mit dem Torhüter. Wollen wir nicht auch Leute irgendwie auszeichnen, die Tore schießen? So? Und dann hat er wahrscheinlich einfach...
Ja, möglich.
Anders kann man sich das ja fast schon nicht erklären, oder?
Das ist jetzt ganz schön ausgeartet. Ich habe gesagt, ich habe drei Fakten, jetzt sind wir beim ersten schon...
Du hast von vornherein gesagt, wir können wieder Auszeit nehmen.
Ja, ist richtig. Ich habe gesagt, eine Stunde, wir haben noch... eine halbe. maximal, eher 20 Minuten. So, zweiter Fakt... Das ist aber schneller vorbei. Er hat in einem Ligaspiel einen Hattrick erzielt. Als Keeper. Ist natürlich gut. Und ganz aktuell aus diesem Jahr, wir sind ja gerade noch so in diesem Jahr, aber 2023, er ist bei den Präsidentschaftswahlen von Paraguay angetreten.
Das habe ich auch mal gelesen, ja.
Seine Quote als Torschütze war besser als die bei der Präsidentschaftswahl. 0,8% der Stimmen hat er bekommen. Falls ihr es wissen wollt, ganz genau, 24.284. Einem Land wie Paraguay ist das nicht so viel.
Vielleicht weil
war in den meisten Stadien waren mehr Leute, die seine Tore gesehen haben, als die ihn gewählt haben.
Ich habe ja eben diesen schrägen Vergleich mit dem Diktator gebracht. Vielleicht war er ihn als Kapitän zu dominant. Ja. Haben sie dann einfach abgeleitet auf seine politische Agenda.
Oder du hast ihn Diktator genannt, weil er mit Demokratie nicht so klarkommt. Deswegen nur 0,8% kriegt. Ich weiß es nicht. Okay. Ja, eine verrückte Nummer zwei. Ja. Ich glaube, ich weiß, wer die Nummer 1 ist. Ich wusste nie, wie man ihn ausspricht.
Ja, weiß ich auch nicht. Deswegen darfst du es sagen. Dann sage ich, du darfst es als erstes aussprechen und dann machen wir es einfach so. Ja, genau.
Der Vorname ist einfach.
Ja, der ist einfach. Der ist wie ein Schweizer Vorname, oder?
Ja, genau. Genau. Rogerio, glaube ich, oder?
Ja.
Und dann der Nachname würde ich Ceni aussprechen.
Ja.
Ceni.
Genau.
Und der Typ, ich weiß nicht mehr genau, aber der hat unfassbare Zahlen.
Der hat richtig viele Tore geschossen und deswegen reden wir über den jetzt noch ein kleines bisschen länger zum Ende unserer Folge, weil das natürlich die Nummer 1 ist. Niemand auf der Welt, im Profifußball zumindest, vielleicht falls ihr jetzt gerade uns zuhört und ihr seid ein Torwart, der eine brutale Maschine ist, dann schreibt uns, dass ihr 786 Treffer hattet und damit mehr als Pelé und Josef Bican.
Kreisliga A Südwest, ja.
Ja, genau. Aber Training zählt nicht. Und es müssen auch andere Spieler auf dem Platz stehen. Aber Rogerio Ceni ist es wirklich die Nummer 1 unserer Liste mit 131 Toren in seiner Karriere. Das ist absolut unerreicht und das wird auch wohl nie gebrochen werden, weil welcher Keeper schießt schon über 130 Tore in seiner Karriere? Fast keiner mehr. Liegt natürlich daran, dass er auch über 1000 Spiele gemacht hat für den FC Sao Paulo. Eine riesige Legende. Also wirklich, man kann sich das kaum vorstellen.
Hat er so viele Spiele nur für Sao Paulo gemacht?
Ja, über 1000 eben für den FC Sao Paulo, also in seiner Karriere.
Ist schon geil.
Ich rede nachher noch länger darüber, aber der hat auch, also...
Brasilien hat ja wirklich viele...
Du willst gar nicht wissen, wie viele von diesen großen brasilianischen Namen dann vielleicht auch in dieser Zeit in diesem Verein gespielt haben. Und er war trotzdem Torwart derjenige, der die Elfmeter oder Freistöße...
Ja, Sao Paulo steht für Pelé und für Neymar beispielsweise und ist jetzt, und dann darfst du sofort weitermachen, in seiner 111-jährigen Geschichte, wenn ich das noch richtig im Hinterkopf habe, jetzt aktuell zum ersten Mal abgestiegen in die zweite Liga.
Das ist jetzt aber ein blöder Lerneffekt, aber den verdränge ich jetzt wieder.
Ja. Den hast du eh gleich wieder vergessen.
Also von 1992 bis 2015 war er beim FC Sao Paulo. Davor in der Jugend auch schon. Also immer wieder. Viele Spiele jedenfalls gemacht in allen möglichen Wettbewerben, das wirklich alles mit eingerechnet, sonst würde er natürlich nicht so leicht auf 131 Tore kommen, aber da hängt alles mit drin. Er wurde 1993 und 2005 Sieger der Copa Libertadores. Er wurde Weltpokalsieger 1993 und er wurde FIFA-Club-Weltmeister, also was eigentlich das gleiche ist, nur hieß der Wettbewerb dann anders, 2005. Im Finale gewonnen gegen 2005 Champions League.
FC Liverpool.
Ja, das war das Spiel.
Ach krass. Aha. Das heißt, okay, Dudek gegen Ceni. Was mich ja wundert, ich habe den nie in der Nationalmannschaft so vor Augen gehabt. Es war ja dann übrigens 2005, als er den Weltpokal holt. Welcher Torwart der Brasilianer war damals die Nummer 1 der Seleção?
Dida.
Genau.
Ja.
Der ja im 2005er Champions League Finale der Unterlegene war mit Milan. Ich habe diesen Genie habe ich nicht. Es ging für mich in eins über von Tafarel hin zu Dida und dann kam noch Julio César und dann kam irgendwann Alisson und Ederson. Interessant.
Genie wurde Weltmeister 2002. Kam nicht zum Einsatz, aber, okay. Achtung, 2006 wurde er eingewechselt im Gruppenspiel gegen Japan. Da haben sie 4-1 gewonnen. In der 82. Minute durfte er rein.
Oh.
Er hat kein Tor geschossen, aber auch keins kassiert. Immerhin.
Sehr gut. Ja.
Also er hat für Torwart eigentlich doch wichtiger, ne?
Bei der WM in Deutschland.
Ach krass, siehst du, habe ich Quatsch erzählt. Dann gibt's, ja, ich hätte jetzt gedacht, dass
nee,
da immer
das kannst du ja nicht wissen, weil
die ganzen europäischen Brasilianer sozusagen, die hier gespielt haben, dass die dann immer noch irgendwie einen Vorzug bekommen haben. Okay.
Und wie hast du da die Aufdröselung, wie viele Freistöße und wie viele Elfmeter?
Später, gleich, lass mich kurz was sagen, weil wir gerade bei Deutschland waren. Seine Oma kommt aus Hamburg übrigens, deswegen hat er einen wunderbaren Spitznamen. In Brasilien nennen sie ihn Mücke. Und zwar nicht, was Mücke auf Portugiesisch heißt, sondern Mücke, Mücke.
Sie nannten ihn Mücke.
Eben! Ah, das war die Vorlage.
Sehr schön. Das ist ein Bud Spencer-Film.
Ich weiß.
Also
ja.
Gut. Ja, krass.
Ja.
Mücke.
Mücke, ja. Rogério Mücke Ceni. Wirklich?
Das ist ja verrückt. Das Geile ist, du könntest dir das jetzt einfach eiskalt ausgedacht haben.
Ja, habe ich noch.
Und ich würde es trotzdem
ist sie einfach so blind kaufen, ja.
Nee, habe ich nicht. Ist wirklich so. Jetzt, wir wollen natürlich einmal noch reinhören und unseren letzten Live-Call des heutigen Tages, kurz vor Weihnachten, aber das ist ein besonders schöner. 2007 übrigens hat er sich schon den Rekord geholt mit einem Freistoßtor damals gegen Cruzeiro Belo Horizonte, dann hat er also einen anderen Keeper überholt, aber es gab eine richtige Party dann später und das hören wir uns jetzt an, zu seinem 100. Tor, weil jeder wusste natürlich, das nächste, das er schießt, ist das 100. Deswegen war da einiges vorbereitet schon. Es hat ganz Brasilien wirklich lang drauf gewartet und man hört es jetzt auch gleich. Auch wenn es jetzt eine Woche zu früh ist, aber da war Silvester.
A visão do Júlio César é muito prejudicada. Partiu Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira. Começou em 97 contra o União de Arara. Veio por jogos importantes, por adversários importantes.
Also der Pyrotechniker hat auf jeden Fall jeden Knopf gedrückt.
Ding, 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 ding. Ja genau, einmal das Soundboard mit allem Pipapo. São Paulo. Ja, ich liebe ja diese Sprache, ist ja so.
Ja, das ist eh gut. Aber
das war jetzt ein Freistoß oder war das ein...
Das war ein Freistoß im März 2011.
Wie hat sich die Mauer dargestellt? Ich meine, wenn ganz Brasilien.
Ja, die sind weggelaufen, weil die gedacht haben,
wenn ganz Brasilien darauf gewartet hat. Ich glaube, die Mauer war der Pyrotechniker.
Es erinnert mich sehr an Pelé, bei dem war es ja bei dem 1000. Tor genauso.
Ja.
Dass alle ja darauf gewettet haben und gewartet haben und dann hat es nicht geklappt und dann wollte der Ball nicht reingehen. Und als es dann soweit war, wurde das Spiel quasi direkt abgebrochen, weil man nur gefeiert hat. Und dass das bei einem Torwart ein paar Jahrzehnte später, bei einem 100. auch so ist, großartig.
März 2011 war das. 54. Spielminute, FC Sao Paulo, sein Verein, zum 2:0 und das auch noch gegen den großen Lokalrivalen Corinthians. Also, da hat er sich ein Denkmal gesetzt, hat eh schon eins gehabt. Aber jetzt haben sie ihn natürlich gefragt, sag mal, wieso schießt du so viele Tore, wieso kannst du so gut schießen, warum kommt deine Schusstechnik so zur Geltung auf dem Platz und wieso bist du überhaupt Torwart und wie auch immer. Also Torwart ist er, weil er ein guter Torwart war, aber er hat gesagt, er war häufig der Erste beim Training, da war noch kein anderer da und er war häufig auch der Letzte und hat sich halt immer einen Ball hingelegt, um zu schießen. Weil als Torwart kannst du nicht so ganz super alleine trainieren, geht schon, aber schießen kann man leichter. Und er hat gesagt, er hat pro Monat 2.500 bis 3.000 Freistöße geschossen. Im Training.
Dann geht auch irgendwann mal einer rein. Ja,
ja doch. Ja, Übung macht den Meister. Ja, interessant. Ich kann mir das aber auch in Brasilien, wir haben ja vorhin schon darüber nachgedacht, warum viele Südamerikaner auch so erfolgreiche oder torgefährliche Torhüter sein könnten. In Brasilien war es ja auch so, wenn der Futsal gespielt hat beispielsweise, dann hat er ja auch eine Schusstechnik bzw. eine Schusshaltung, die ja schon mal besser ist als bei vielen unserer Torhüter, sage ich mal. Ich meine, bis vor 20 Jahren, also mitspielender Torwart, habe ich glaube ich auch 2006 zum ersten Mal gehört, als es Lehmann versus Kahn gab. Vorher hat sich niemand darum gekümmert, was Oliver Kahn oder davor noch Reck, Klos und Konsorten und Köpke und Ilgner mit dem Ball am Fuß
kommen. Stell dir mal vor, Manuel Neuer hätte noch eine gute Schusstechnik.
Hat er vielleicht sogar, ich weiß es gar nicht. Also
im Champions League Finale 2012 hat der getroffen. Der hat sich getraut im Vergleich zu anderen. Der hat wunderbar reingehauen.
Aber wenn er jetzt auch noch Freistöße schießen könnte oder ähnliches. Ich meine, der ist ja eh schon over the top so. Aber ich frage mich auch bei dem Torwart, der jetzt sehr viel Gefühl im Fuß hat, also wie ein Chilavert oder wie jetzt eben auch die Nummer 1. Guck mal, wie ich dem Namen aus dem Weg gehe.
Die Nummer 1. Wir
haben den Schall.
Und jetzt mit der Nummer 1, der Torwart.
Ob du dann auch im Spiel eben, was ja auch ein Riesenthema in der Bundesliga oder überhaupt im Profifußball aktuell ist, ob du dann eben auch die Abschläge mit mehr Präzision zum Mitspieler bringst oder ob das dann wiederum eine ganz andere Technik ist.
Ja, die meisten Torhüter sehen eher so aus, als würden sie ein Field Goal versuchen, finde ich. Hoch und weit und dann schauen, was passiert.
Bringt Sicherheit.
Ja.
Ja, also ich glaube schon, dass du natürlich, wenn du einen Freistoß rechts oben in den Winkel zirkeln kannst, nachdem du es mehr oder weniger vorher angesagt hast, glaube ich schon, dass du da bessere Abstöße schießt. Aber,
aber die meisten Freistöße sind natürlich so aus 20 Metern. Wenn er jetzt die Schusstechnik anwenden würde, der käme gerade so aus seinem eigenen 16er raus beim Abschlag.
Ich bin ja schon, muss man zugeben, ich bin ja schon echt immer beeindruckt, wenn Neuer und früher auch Buffon und Van der Sar auch so einen Ball abwerfen über 50 Meter und der Ball geht in den Fuß oder halt auch Abstöße oder den Ball irgendwie so aus der Luft und so weiter. Das ist schon genial. Und wenn man dann sagt, oh, der ist nicht so gut mit dem Ball am Fuß. Ja, das ist aber auch primär erstmal nicht sein Job. Wenn er das noch kann, super.
Das hat Neuer früher noch häufiger gemacht, weil bei Bayern kann er natürlich nicht mehr so gut auf Konter spielen, weil die Mannschaften so tief stehen. Mhm. Aber als er noch bei Schalke war, hat er so viele Tore eingeleitet mit seinen Abwürfen und die landen halt wirklich, hat 60 Meter geworfen, mal locker über die Mittellinie, in den Lauf und dann ist ab und zu ein Kontertor gefallen.
Nur die Mitspieler, die einem Chilavert dann den Rücken frei halten mussten, wenn er sich dann ab, sagen wir mal, 20 Metern den Ball geschnappt hat, um den Freistoß zu schießen, weil wenn du ihn, also beim Elfmeter kannst du ihn vorbeiballern oder der Torwart hält ihn, aber in die Freistoßmauer...
Das
heißt schießen,
schlecht, wenn er muss drüber
dann
schießen,
hast du den Bumerang-Effekt und dann musst du schon extrem schnell wieder hinten sein.
Ja. Genau.
Aber die Statistik hast du nicht, ne? Wie viele er kassiert hat, nachdem er nicht schnell.
Jetzt kann ich endlich wirklich mal was erfinden.
Zwei Tore hat er so kassiert. Und du musst halt echt immer, wie du schon sagst, du musst eigentlich immer zwei Spieler irgendwie am Mittelkreis parken, die dann eben irgendwie die, ich glaube, Konterabsicherung nennt man es.
Wäre das Regelwerk damals noch erlaubt gewesen, zu sagen,
was denn, umzutreten?
Hier sind die Handschuhe, jetzt bist du gerade mal Torwart.
Letzter Mann ist Torwart. Ich glaube nicht, dass das in Paraguay oder Brasilien vor ein paar Jahren noch
wäre das damals erlaubt gewesen, 2006.
genau. Außerhalb von eurem Bolzplatz.
2006 war ganz vieles irgendwie so im halblegalen Bereich.
Ja,
ne? Zumindest in Deutschland.
Der deutsche Fußball noch in Schwarz-Weiß.
Ja. Für 6,7 Millionen war das erlaubt, ja. Nochmal zurück zu Rogerio, der hat alle seine Tore, alle seine 131 per Strafstoß oder Freistoß erzielt, also nichts aus dem Spiel heraus, der hat sich nie mit nach vorn gemogelt, wenn es knapp war in der Nachspielzeit. 2015 seine Karriere beendet, habe ich vorhin schon gesagt, nach genau 1256 Spielen für den FC Sao Paulo und das waren mehr als Pelé.
Ach krass.
Und trotzdem kannte ich ihn nicht.
Pelé.
Nein.
Ja, aber ist das. Aber es wundert mich wirklich, dass du den nicht kennst, weil der wird immer so als. Ja, es gibt auch von dem echt geile YouTube-Compilations. Also können wir uns ja gleich, wenn wir hier fertig sind, können wir uns ja gleich noch, wenn wir.
Oh
noch
ja, da freue ich mich jetzt aber drauf.
Nochmal angucken. Sind
alle 131 Tore, wir treffen uns dann im Januar wieder.
Ja, sind geile Sachen dabei. Also ich finde das ja geil, auch wenn dann meistens, ich weiß noch, bei dem Ceni war es so, bei Chilavert auch, da wird halt auch sehr ekstatisch gejubelt. Mhm. Und bei Chilavert war es ganz oft, da sieht man so Jubel-Arien, wie dann so Spieler auf ihn zu und wollten ihm auf den Rücken springen und er schubste einfach alle weg und wollte alleine jubeln. Und der hatte noch so Flatter-Trikots. Das sah dann wirklich aus wie so ein Superheld, der gerade so am Fliegen ist und alles links und rechts wegboxt und abschüttelt.
Das war ein richtiger Teamplayer.
Ja. Du hast ihn Diktator genannt, nicht ohne Grund.
Rogerio ist später Trainer geworden. Das ist der letzte Fakt des Tages. Er ist mit Flamengo Rio de Janeiro 2020 Meister geworden als Coach. Danach entlassen, das können wir weglassen, aber gehört dazu. Er ist immer noch Trainer, aber jetzt ganz woanders und nicht mehr ganz so erfolgreich, aber wie auch immer, er hat wahnsinnig viele Tore geschossen und er wurde als Trainermeister.
Das heißt aber, Deutschland hat auch immer so einen Standardtrainer, oder? Für die großen Turniere. Kann man den nicht einkaufen?
Ja. Oh ja.
Das ist doch der wie heißt der, Matt Butgereit oder so?
Wenn du das sagst.
Ich glaube, ja. Ja. Und bei Bayern, Anthony Barry, extra von Chelsea geholt.
Nur so ein Vorstoß.
Ich kenne Haley Barry.
Ich weiß, dass der DFB unseren Podcast regelmäßig hört.
Mhm.
Und das kann man sich ja mal aufschreiben.
Ja, ein paar gute Freistoßschützen hätten wir ja theoretisch in petto.
Ja.
Wenn dann Herr Czerny mal kurz vorbeikommt.
2014 ist Deutschland auch teilweise deswegen Weltmeister geworden, weil Hansi Flick damals noch als Co-Trainer gesagt hat, in Brasilien, Luftfeuchtigkeit sehr hoch, es kann sehr heiß sein, es kann sein, dass man ab der 60., 70. nicht mehr so ganz fit ist. Wir müssen Standards trainieren ohne Ende, weil da geht immer was.
Mhm.
1-0 Frankreich, Mats Hummels, Kopfballtor,
ja.
Dann war das Spiel aus mit 1-0, Viertelfinale gewonnen. Das hat sich mega gelohnt damals.
Ja.
Das darf man nie vergessen, dass Hansi Flick das damals unter seine Fittiche etwas genommen
mit
hat.
Mit Urs Siegenthaler, ja genau.
Genau,
ja.
Okay, aber ich glaube auf dem Platz war eher der Flick dann.
Wäre er mal dabei geblieben, aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema.
Dann hätte er niemals 6 Titel mit den Bayern in einem Jahr geholt.
Ja, waren es nur 6?
So, wie sind wir jetzt von den Torwarten auf Hansi Flick gekommen? Das war wieder mal ein Kreisverkehr bei uns. Keiner hat die Ausfahrt genommen und gefunden.
Schönes Bild, ja. Aber vielen Dank, Mario. Haben wir auch im Vorfeld hier auch gesagt. Wir haben uns sehr auf dieses Thema gefreut, weil es natürlich auch so schön spektakulär und auch so schön, so schön verrückt ist. Deshalb,
ja, das Problem bei so einem Thema ist natürlich in dem Fall, dass da viele vorkommen, die man nicht so ganz kennt. Da kann man nicht einfach mal schnell sowas erzählen. Deswegen war ich eh schon froh, dass wir ein paar davon kannten, gerade in der Bundesliga. Ja, waren in den 70ern noch welche dabei, die man nicht so kennt, aber danach, über Lehmann kann jeder ein bisschen was sagen. Den Czerny hast du gekannt, du hast zu Sheila Wehr mehr gewusst und so, dann ist ganz gut, dann kommt doch was zusammen. Aber
und ich glaube,
mit so Listen immer schwierig durchzugehen. Weil
total.
Das soll ja nicht trocken werden und irgendwie langweilig auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vor allem.
Und gerade wenn da Jüngere dabei sind und die vielleicht mit Higita noch nie was angefangen haben,
ja,
dann
kann sich lohnen, das
mal bei Google ein oder bei YouTube. Da
und wenn ihr zu Hause, wir haben ja vorhin mal kurz über was, Kreisliga A oder was, Südwest oder was du gesagt hast, Hans, wenn ihr noch irgendwie geile Torhüter habt, wenn ihr noch irgendwelche torgefährlichen Torhüter habt, immer her damit. Also wir haben uns jetzt ja gerade mit Absicht vor allem auf den Profibereich gestürzt und vor allem da jetzt auch am Anfang so ein bisschen die Bundesliga durchkämmt.
Wir nehmen auch die Eigentor-Torhüter.
Nein,
da nennen wir dann keine Namen, weil das ist ja an sich so. Ne?
Ah, jetzt kommt Platz 1 mit 146 Eigentoren.
Genau, wir nennen keine Namen, das wäre Oliver Reck gegenüber unfair. Nein, wenn ihr noch irgendeinen Zweit-, Dritt-, Viertliga-Torhüter habt oder von mir aus auch euren Dorftorhüter, der ganz besonders tolle Schusstechniken drauf hatte. Immer her damit. Von mir aus auch gern per Foto oder, ja, Foto ist dumm, Videobeweis. Immer her damit, dann können wir das nämlich posten bei Instagram. Denn ich glaube, da draußen gibt es noch sehr viel mehr Torhüter, die noch sehr viel mehr können, außer Tore verhindern. Ich finde das immer total toll. Ich weiß nicht, wie euch beiden das geht. Wenn so Schlussphase ist und du, Kamera geht auf den Trainer und der Trainer macht so, ey, alle nach vorne, auch du. Und dann siehst du immer, keine Ahnung, da spielt eine Mannschaft in weißen Trikots gegen eine Mannschaft in blauen Trikots und dann hüpft auf einmal so ein orangenes Etwas so von rechts ins Bild rein und denkst so,
der Schiedsrichter.
Dann denkst du auf einmal, jetzt kann was passieren. Obwohl der ja ganz oft weder die Technik hat noch sonst was, aber er verwirrt und er bindet einen Gegenspieler mehr.
Ja.
Und
ja,
das finde ich, ich finde das immer total, so ein kleines Kribbeln ist dann immer, also bei mir jedenfalls, wenn ich sehe, oh, da ist jetzt ein Mann mehr.
Ich hab dir kürzlich, da waren wir auf dem Konzert, habe ich dir die Grätsche des Jahrhunderts gezeigt von, das war Wolfsburg gegen, was war das denn?
Ah, der Wolfsburg, Otavio.
Otavio.
Ja, das war ja Körperverletzung. Ja,
aber da ist ja auch.
Du meintest Süle gegen Mbappé. Also
aber da ist ja auch, Kunkas Hiels ist ja auch ganz, ganz weit draußen. Ich glaube, weil er auch bei einer Ecke irgendwo mithelfen wollte. Und dann gibt es eben das Umschaltspiel, den Konter. Und Castils versucht auch an ihn ranzukommen. Und
Otavio, ich glaube, es war gegen den Hoffenheimer, gegen, ich weiß gar nicht, ob es Karajabek, Kramaric, keine Ahnung. Aber Otavio amputiert dem im vollen Lauf beide Unterschenkel. Also das ist schon, aber was war das jetzt mit dem Torwart? Auch weil der andere Torwart draußen war.
Ja, und beziehungsweise, wir reden jetzt ja hier nur von den Erfolgsfällen, aber wenn du eben nicht schnell genug wieder in deinen eigenen Kasten kommst,
ja, ja,
kann sich da schon auch sehr, sehr viel kurios entwickeln.
Diego hat mal das tolle Tor von der Mittellinie gemacht gegen Alemannia Aachen. In Bremen damals, Christian Nicht war der Torwart von Alemannia Aachen. Der war nämlich bei einer eigenen Ecke vorne.
Und kam nicht. Christian Nicht!
Sehr gut. Und kam nicht schnell genug zurück.
Christian Nicht!
Ja. Und dann
Ja, ich wollte mal laut nachmachen.
Ach so, Entschuldigung.
Ich wollte jetzt nicht deinen Gag einfach nochmal neu hochwerfen.
Aber das wäre geil, wenn ich jetzt erst gelacht hätte und nicht bei dir.
Ja, genau. Dann wäre ich jetzt hier rausgegangen, ohne Tschüss zu sagen.
Aber stimmt, dass mir das jetzt erst auffällt.
Aber das, ich mach das gleich nochmal. Ich finde es sehr witzig. Christian, nicht. Ich glaube, der meint mich.
Hundertprozentig gab es damals den Gag nicht. Also ich weiß noch ganz genau, ich habe damals in Bremen gewohnt und dieses Tor war für eine Woche Gesprächsthema Nummer 1 und ich habe diesen Gag nicht einmal gehört. Vielleicht habe ich aber auch sehr unlustige Freunde.
Aber heute dafür zweimal in 2 Sekunden.
Ja. Ja, Wiederholung schafft Einprägung. Wie bei Rodrigo Ceni am Elfmeter oder Freistoß.
So sehe ich das auch.
Ah, danke Mario.
Ja, vielen Dank euch. Euch beiden natürlich erstmal, aber auch euch allen, die uns zuhören. Das war unsere letzte reguläre Folge für dieses Jahr 2023. Also wir wünschen euch natürlich alles, was dazugehört. Frohe Weihnachten, bleibt gesund, esst viele Plätzchen, lasst es euch gut gehen mit Glühwein, mit sonstigem.
Seid nett zur Familie, seid nett zu den Großeltern, zu den Geschwistern, zu den Haustieren.
zu den Haustieren.
Ja.
Ja. Schaut euch mal wieder alte Fußballspiele an. Ich glaube, das ist ja in der Corona-Zeit war das ja so ein Trend, dass du dir alte Sachen von alten Turnieren angeguckt hast. Das macht auf jeden Fall auch Laune.
Und wenn ihr nicht so die visuellen Typen seid, hört euch einfach alte Fußballspiele hier bei uns nochmal an.
Ja.
Es sind jetzt insgesamt 196 Folgen. Also der Fundus ist reichlich, ist groß. Und wenn ihr denkt, da fehlt doch dieses Spiel, da fehlt doch dieser Spieler, immer her damit. Gerade in den vergangenen Tagen gab es echt viele, viele, viele Themenvorschläge nochmal für euch, die wir alle versuchen werden, in den kommenden Wochen und Monaten umzusetzen. Macht das Ganze gerne per Mail an nachholspiel@gmail.com. Bei Instagram, bei Twitter, mittlerweile sind wir auch bei Blue Sky und bei Threads und wie das alles heißt.
Bei StudiVZ.
Nur bei OnlyFans sind wir noch nicht, da hat Mario was dagegen. Aber sonst findet ihr uns wirklich überall.
Ich hab da hier intern schon mal ein Konzept eingereicht. Olli fand das richtig gut.
Ja genau,
nur mit Fußball. Wir werden euch in der Winterpause mit ein paar kleinen Überraschungen versorgen.
Und großen auch.
Und großen vor allem. Und dann sind wir wieder da. Was haben wir gesagt? Ich glaube, irgendwann so.
Ja, irgendwann im
Sommer sind wir wieder da. Ja.
Sind wir regulär wieder da. Und bis dahin müsst ihr nicht ganz auf uns verzichten, denn es wird die ein oder andere, mal etwas kleinere, mal etwas größere Überraschung und ein kleines Lebenszeichen von uns aus der Winterpause geben.
Das auf jeden Fall. Weil normalerweise machen wir immer eine richtige Winterpause und diesmal haben wir gedacht, komm, ein bisschen was zwischendurch.
Ich bin dir Hosen an.
Ja.
Geh mal raus und nächste Woche geht's schon mal los. Sollen wir nicht einfach sagen, was nächste Woche?
Gerne, mach es.
Ja, komm. Wir waren ja auf Tour und wir haben 2 der Folgen schon veröffentlicht, aber wir haben in Köln 2 wunderbare Gäste bei uns gehabt und wir werden das aufteilen, weil die Folgen ziemlich, also nicht die Folgen in dem Fall, aber der Abend ziemlich lang gegangen ist und deswegen gibt's Hälfte 1 nächste Woche am Tag vor Silvester und Hälfte 2, also dann sozusagen als erste Folge im Januar, ich weiß nicht genau, was das Datum dann sein wird, aber jedenfalls Michael Reschke war Gast Nummer 1 und Jonas Hector, der Bürgermeister von Köln,
der sehr, dann, sehr, sehr, sehr launig war.
Ja, oh ja. Beide. Ja, deswegen, da freuen wir uns sehr drauf. Dann würden wir normalerweise sowieso noch eine Winterpause machen. Da gibt es dann ein kleines Special für einen gewissen Zeitraum und dann sind wir wieder da. Das sagen wir aber dann, wenn es soweit ist.
Mario, vielen, vielen Dank. Euch zu Hause auch, wir haben es hier gerade schon gesagt, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Mithören, mitmachen und auch immer weitersagen. Wenn ihr uns noch nicht folgt, folgt uns gerne überall, von mir aus auch auf der Straße. Bei Spotify kann man mittlerweile uns auch folgen und bewerten, falls ihr das noch nicht gemacht habt.
Das ist wirklich ganz cool, wenn ich das noch kurz sagen darf. Ich war immer wieder natürlich auf Spotify, aber letztens ist mir das ins Auge gestochen, dass wir da irgendwas mit 4,9 haben. Ich gedacht, was da?
Über 900 Bewertungen.
Ja, 4,9 von 5?
Bei 4,9
oder von 10.
5. Nein, 4,9 von 5. Also macht fleißig weiter.
Das ist sehr nett von euch.
Also, das
habe ich echt gefreut.
Ja,
ich
jetzt ist auch für gut. Den Algorithmus jetzt ist gut das gewesen. Eine ganz jetzt, tolle Sache.
Jetzt sind die
ja jetzt mal durch. Aber jetzt auf einmal, ne?
Lass uns doch jetzt lieber mal... Ich meine, morgen ist ja Weihnachten, lass uns doch jetzt mal bitte die Steckdose von deinem Pullover suchen.
Ich höre im Hintergrund schon die Abschlussmelodie. Von daher, Leute, frohe Weihnachten.
Schöne Bescherung vor allem.
Ne? Und bleibt vor allem gesund, kommt gut ins neue Jahr, wir hören uns dann wieder. Genau. Schöne Weihnachten.
Alle. Gesund bleiben und treu bleiben. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.